Zu Hause bleiben lautet die Devise während dieser Zeit. Das ist für einen Fernsehpodcast jetzt nicht das Allerschlechteste. Trotzdem hat natürlich auch das Fernsehen wegen des Coronavirus mit einigen Problemen zu kämpfen. Wir reden darüber und versuchen ein bisschen Ordnung reinzubringen in diese neue Art des Fernsehens und diese ganzen neuen Formate, die dadurch entstanden sind. Wir haben natürlich aber auch perfekte Tipps für euch, wie ihr diese Quarantänezeit jetzt überstehen könnt.
Genau, zum Beispiel mit The Circle Brasilien und außerdem haben wir uns noch die Netflix-Serie Feel Good angeschaut.
Außerdem spielen wir das Spiel mit der Bombe. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Nicht nur die Welt, sondern auch das Fernsehen hat sich in diesen zwei Wochen, in denen wir jetzt nicht da waren, gravierend verändert. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt wieder starten. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass heute jemand da ist, mit der ich perfekt über diese Thematiken auch alle sprechen kann, weil sie, glaube ich, die letzten zwei Wochen auch schon in Isolation verbracht hat. Meine persönliche Rebecca Emanuel, Nathalie ist da.
Hallo. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Kompliment nehmen soll, aber vom Bekanntheitsgrad ist, glaube ich, ähnlich.
Eigentlich ist der ganze Podcast so die Rebecca Emanuel des Podcast-Geschäfts. Wir sind noch relativ unbekannt, aber eigentlich sollten uns alle kennen, aber uns hat irgendwie keiner erkannt bisher. Naja, Nee. Wir werden weiter dran arbeiten. Bevor ich es vergesse, möchte ich aber mich ganz kurz hier bedanken für eine neue Apple Podcasts-Bewertung von einem User, der sich Mötzelberg nennt. Und der hat einfach nur, fand ich sehr schön, reingeschrieben, also der oder die, ich weiß es nicht, Mötzelberg hört sich eher nach Nachname an. Er oder sie hat reingeschrieben, einfach nur das Wort wichtig. Das fand ich irgendwie, ich weiß es nicht ganz genau, was ich damit anfangen kann, aber es ist erstmal positiv, deswegen sage ich erstmal Dankeschön und will euch gerne weiter dazu anregen, dass ihr weiter uns so ja, rätselhafte Bewertungen hinterlasst, über die wir dann hier gemeinsam irgendwie rätseln könnten, was sie genau bedeuten. Ich fand es sehr toll, hat mich zum Lachen gebracht auf jeden Fall. Dankeschön für die Bewertung.
Das klingt ein bisschen so, als wollte jemand eigentlich eine Notiz in seinem Kalender hinterlassen, aber hat die App verwechselt.
Ja, ich glaube. Jetzt, wo du es sagst, ja gerne vielleicht einfach mal eure Einkaufsliste in die, man ist ja in diesen Tagen auch oftmals bei den Großeltern oder so, für die man einkauft, also ich habe ich auch schon gemacht und dann habe ich auch so eine Einkaufsliste geschrieben, gern auch mal jetzt bei uns in die Apple-Bewertungen reinhauen, also da würde ich mich auch dafür interessieren, was eure Omas und Opas so brauchen, was brauchen die zum Überleben, also gerne mal machen. So, jetzt wollten wir aber wirklich hier chronologisch mal das Ganze von hinten aufrollen. Also wir beginnen mit dem Beginn dieser Corona-Zeit, wo dann eben nach und nach so die Meldungen reinkamen, okay, gewisse Sendungen werden in nächster Zeit kein Publikum haben. Zum Beispiel eben The Masked Singer, zum Beispiel aber auch Schlag den Star und gewisse andere Formate. Let's Dance war, glaube ich, die erste Show, bei der das so wirklich der Fall war. Damit werden wir beginnen und dann werden wir zu den neuen Formaten kommen und dann eben auch zu unseren Tipps. Feel Good und The Circle. Und dann spielen wir natürlich auch noch was, finde ich Bombe. Das machen wir auch noch. Also ganz viel vor. Jetzt beginnen wir und wir beginnen mit The Masked Singer. Also, du hast auch gespannt verfolgt und ich würde dich gleich mal fragen, wie das für dich geklappt hat mit der Tatsache, dass da jetzt kein Publikum sitzt. Wie findest du, hat das die Show verändert? War das eine große Veränderung oder hat man das gar nicht so gemerkt?
Also ich finde schon, dass es einen großen Unterschied macht, alleine weil niemand mehr mitklatscht, wenn irgendwas passiert auf der Bühne. Und vor allem, wenn eben gesungen wird, egal welcher Song, es wird ja immer geklatscht normalerweise. Aber so stimmungsmäßig oder dass ich jetzt das Gefühl hatte, dass irgendwie gar keine Unterhaltung mehr rüberkommt, das hatte ich jetzt nicht. Also ich fand nicht, dass es der Show irgendwie ja irgendwas total Wichtiges genommen hätte in dem Sinn.
Ja, ich finde auch. Also ich finde, die haben es eigentlich mit am besten gemacht. Das hat mich eigentlich total überrascht, weil als die Meldung rauskam, okay, alle ProSieben-Shows auf absehbare Zeit ohne Publikum, war ich schon ein bisschen besorgt, weil das ja gerade so wirklich meine Lieblingsshow ist und da irgendwas zu verändern, finde ich schwierig. Und vor allem war da auch am Samstag dann noch eben die österreichische Variante, wo das eben auch schon der Fall war. Ich glaube, die zeichnen ja sogar im gleichen Studio auf.
Ach echt? Oh, okay.
Ja, ich glaube schon, weil eben das gerade für uns hergerichtet war. Von daher war das halt sinnvoll, glaube ich, dass die einfach auch hier aufzeichnen. Und da war es halt wirklich nicht gut gelöst. Also die ganze Show war aber da komisch. Die haben zum Beispiel auch keine Indizienmatzen. Also die haben, die treten quasi auf, dann die Sänger und dann gibt es so ein Live-Indiz irgendwie, wo dann irgendwas auf die Bühne geschoben wird und das, ich weiß nicht, das kam, es ist generell nicht so, ja, also es ist nicht so der ganz große Produktionsaufwand irgendwie.
Die Kostüme sind auch nicht so schön, ne?
also die sind halt irgendwie kurios. Also da gab es ja wirklich den Klimahelden, war ja ein Kostüm und so. Ja. Dann gab es noch einen, so ein Fabelwesen, glaube ich, irgendwie. Also die sind schon ganz schön, aber sind halt irgendwie anders auch. Ich finde, unsere sind so more basic, würde man in der Modewelt sagen, glaube ich.
Ah, okay. Ja, ich habe, also ich, keine Ahnung, da habe ich gar keinen Einblick. Ich habe nur mal gehört oder gelesen, dass die in Österreich immer The Masked Singer sagen, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Aber okay.
Ja, da moderiert ja Arabella Kiesbauer.
Ja, genau. Ja. Wer aber auch sonst in Österreich.
Ja, wer sonst. Ja, die haben auch gefühlt irgendwie 11 Promis im ganzen Land, also ich weiß auch nicht. Also ich habe von diesen vermuteten Sängerinnen und Sängern da irgendwie auch keinen, also ich kannte da wirklich keine. Bei einem wurde Richard Lugner vermutet, aber das ist halt sowieso Quatsch, der kann ja kaum mehr irgendwie aufrecht gehen. Ja, aber The Masked Singer Deutschland, dazu jetzt mal. Wir hatten in der ersten Show, da sind wir schon eingegangen vor 2 Wochen mit selber auf den Dalmatiner, das war Stephanie Heinzmann. Und seitdem gab es tatsächlich 3 neue Kostüme, die wir jetzt enttarnt haben. Also die Fledermaus Franzi Knuppe, was war da deine sofortige Reaktion, als das irgendwie offenbart wurde?
Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie dann doch so lustig, dass in der Woche vorher schon, ich glaube Ruth Moschner war das, ne, die den Namen als erste vermutet hat oder in den Raum geworfen hat. Und dann bei der zweiten Sendung.
Ja, aber Ray auch.
Ja, stimmt, Ray auch, ja. Und dann in der zweiten Sendung eben nochmal und alle Leute auch auf Twitter waren schon so mega genervt. Und alle haben gefragt, wer ist überhaupt Franziska Knuppe, wer ist das, warum sollte die unter diesem Kostüm stecken? Und am Ende war sie es wirklich. Ja, keine Ahnung. Also ich kannte die schon so ein bisschen. Ich habe schon mal von der gehört oder irgendwas gesehen, keine Ahnung. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass es in Deutschland das berühmteste Model ist, was es gibt. Ja, keine Ahnung. Aber ja, es ist halt keiner drauf gekommen, dass sie es ist, außer Ruth und Ray. Und von daher war es eigentlich ganz witzig.
Ja, es war echt witzig, weil wir das halt einfach nicht glauben wollten, einfach, glaube ich.
Ja,
also,
genau.
Das war halt das Problem. Ich meine, wenn man sich dann auch die Hinweise anschaut, gerade dieser Potsdam-Hinweis, das nervt mich wirklich, dass ich dann nicht geschaltet habe. Ich wollte es halt wirklich nicht glauben, weil eine Hörerin von uns auch, die Esther, glaube ich, heißt sie, die hat ja herausgefunden, dieses Porträt, was man in der einen, genau, was man in der einen Einstellung sieht, dass das halt irgendwie der Prinz Friedrich oder wer das immer auch ist, dass der das halt ist und der hängt halt extrem mit Potsdam zusammen. Und ich habe halt dann sofort geschlossen auf Colleen Fernandes. Was halt dann, also ich wollte es halt auch haben, ne? Deswegen halt ein bisschen schade, weil Franzi Knuppe halt auch aus Potsdam kommt. Das war mein einziger Post übrigens, den ich in der Facebook-Rate-Gruppe gemacht habe, dass ich Colleen Fernandes mit diesem Porträt in Kontakt gebracht habe. Und da hat sofort aber auch jemand kommentiert, ja, übrigens auch Franzi Knuppe kommt daher, aber ich wollte es dann auch nicht glauben.
Nein, ja.
Ja.
Aber haben die überhaupt alle Indizien dann aufgelöst bzw. erklärt danach oder habe ich das verpasst?
Sie haben es in der Folge vom Dienstag erklärt. Also ja, ein paar waren auch ein bisschen, nee, das war hier bei der Emanuel mit dem Irland oder so, dass sie da mal irgendwie Urlaub gemacht hat.
Ja.
Oder dass sie das Land einfach gerne mag. Das ist halt einfach okay. Ja, ich meine, da war halt dieser Fotohinweis war ja schon da, das hat ja schon immer ein bisschen in diese Model-Richtung gedeutet bei der Franzi Knuppe, aber naja, ich weiß nicht, die restlichen Hinweise mit Justin Bieber auch, ich weiß nicht, das hätte man, glaube ich, schon rausfinden können, dass sie da irgendwie so eine Faszination für den hat, aber ich weiß nicht, war schon schwer.
Ja, irgendwie schon.
Aber wir haben auch schon einen richtig, muss man sagen, und zwar Angelo Kelly bei der Kakerlake.
Ja, aber ja, das war halt auch easy, also ich weiß nicht, in der ersten Sendung haben direkt alle gesagt, ah, alles klar, das ist einer von den Kellys und von der Statur her kam halt eigentlich nur entweder Angelo oder Joey Kelly in Frage, aber ja.
Ja, ich fand das sehr sympathisch und sehr geil irgendwie in der größten deutschen Show gerade, dass irgendwie diese Offenbarung dann von der Maske, dass die dann irgendwie so mega unspektakulär war, weil er konnte ja da nicht anreisen. Irgendwie. Der war ja irgendwie bei der Familie, da gab es ja einen Krankheitsfall, glaube ich. Deswegen ist ja der Bruder auch bei Let's Dance ausgestiegen.
Genau, ja.
Und dann stand er da irgendwie am so einem Waldesrand irgendwie mit Gummistiefeln oder so. Und dann hat er da einfach gesagt, ja, ich bin ja übrigens die Kakerlake und schade, dass ich jetzt nicht mehr dabei bin. Aber okay, na gut, war aber wirklich auch einfach. Aber ich würde mal sagen, wenn man so Selmas Steffi Heinzmann-Tipp noch dazu rechnet, dann wären wir so bei 2 oder 1,5 von 4 bisher. Also gar nicht so schlecht bisher. Aber ich glaube, die Göttin, da sind wir alle komplett ratlos gewesen, weil also da ist, glaube ich, auch wirklich keiner drauf gekommen und das kann man, glaube ich, uns auch nicht verübeln, dass wir da auch nicht drauf gekommen sind.
Nee, also kanntest du die Schauspielerin?
Vom Sehen her habe ich die tatsächlich schon mal gesehen, aber den Namen hätte ich überhaupt nicht auf der Reihe, also auf der Kette gehabt irgendwie und ja, also von den Hinweisen sowieso, also wenn ich die nicht kenne, also wenn ich die kaum kenne, dann wird das auch mit den Hinweisen natürlich nichts. Und ich hätte die auch wirklich als gar nicht zu wenig prominent, weil die ist ja schon wirklich eine anerkannte große Schauspielerin anscheinend. Genau. Ja. Aber sie ist halt einfach nicht so bekannt, glaube ich. Sie hat nicht so eine Namenspräsenz irgendwie in den deutschen Medien. Das war halt so mein Problem.
Ja, ich glaube, das ist halt wirklich auch so ein Zielgruppending. Also ich kannte die auch vom Sehen, aber halt auch nur weil meine Mutter manchmal so eine Serie guckt, in der sie mitspielt. Und es ist halt dann auch eher, ich glaube, die meisten würden sie kennen, wenn man eben viel ZDF oder ARD oder so guckt. Ja, es ist dann auch schon ein bisschen aufgefallen, dass auf Twitter dann viele meinten, hä, wer ist das? Warum sollen wir die kennen? So.
Ja, ich habe auch einen Tweet abgelassen, wo ich dieses Zitat nochmal von dem ProSieben-Chef ins Spiel gebracht habe, weil der hat ja wirklich wörtlich gesagt, wir haben Promis dabei, wo man sich beim Abnehmen der Maske sofort sicher sein kann, auf den ersten Blick, wer das ist. Und das finde ich ja schon sehr fragwürdig, jetzt nach 2 Wochen, in denen erstens Franzi Knuppe und dann hier, ich muss nochmal nachschauen, ich muss immer wieder hochscrollen hier, Rebecca Emanuel da offenbart wurden. Also finde ich schon ein bisschen zweifelhaft. Aber man kann es natürlich immer wieder, wie du schon sagst, mit diesen verschiedenen Zielgruppen natürlich auch erklären zum Teil oder verteidigen. Verändert das jetzt deine Sicht auf andere Kostüme? Weil jetzt können wir uns ja sicher sein, okay, da sind vielleicht auch Menschen dabei, wo wir schon ein bisschen googeln müssten vielleicht erstmal, um nochmal genau zu wissen, wer das ist. Also verändert das jetzt deine Tipps oder bist du dir immer noch bei einigen genauso sicher oder unsicher wie zuvor?
Nee, ich bin mir eigentlich immer noch bei den meisten relativ unsicher. Also bis auf das Chamäleon ist echt keins dabei, wo ich wirklich sagen würde, ja, ist doch eigentlich eindeutig, wer da drunter steckt.
Also Chamäleon können wir kurz machen, da sind wir, glaube ich, immer noch bei Didi Hallervorden. Das ist jetzt keine große Überraschung. Also da ist jetzt auch nichts Neues irgendwie dazugekommen, was den irgendwie ausschließen würde. Nee. Ich glaube, den Drachen, da bin ich mir auch noch immer ziemlich sicher, obwohl ich da auch revidieren muss. Weil da halt die Indizien super eindeutig auf Gregor Meile mittlerweile sind und die Stimme, auch wenn man sich die nochmal anhört, dann mir ist dieser Tipp mittlerweile so peinlich mit hier Matthias Steiner, weil ich war halt so auf Sportler. Und da bin ich übrigens immer noch drauf, weil wir müssen immer noch einen Sportler hier drin haben irgendwo. Und da würde ich mal gleich mit dir nochmal durchgehen, wer da überhaupt drunter sein könnte. Also wer der Sportler sein könnte in der Runde. Weil Gregor Meile oder der Drache ist es halt nicht. Das ist Gregor Meile. Da kann man sich mittlerweile halt sicher sein. Vor allem halt dieses Backnang-Indiz, also mit dieser Karte und der dazugehörigen Map von Backnang, die halt wirklich extrem passt. Also das ist wirklich 1:1 die gleiche Map wie von seiner Heimatstadt, die man da gleich in der ersten Matz gesehen hat. Mhm. Also da können wir uns schon sicher sein. Ansonsten ist es wirklich noch super, also ich finde es total gut, dass es so spannend ist noch in dieser Staffel, weil in der letzten Staffel hatten wir ja wirklich alle richtig geraten, nach 2 Folgen, glaube ich.
Ja.
Jetzt ist es schon schwieriger. Gehen wir mal nochmal kurz durch. Also eins der spannendsten Kostüme ist mittlerweile auch das Faultier geworden, weil sich da was Großes angebahnt hat. Aber jetzt, glaube ich, sind, glaube ich, auch einige zur Vernunft gekommen und akzeptieren langsam, dass es eben nicht Stefan Raab ist, wie ich ja schon seit Wochen sage übrigens, ohne mir auf die Schulter zu klopfen. Aber wer ist da aktuell dein Favorit? Wir haben ja über Mirko Nonchev mal diskutiert.
Ja, ich glaube, dass der das sein könnte. Aber nach dem letzten Auftritt, also jeder Auftritt war ja auch so unterschiedlich irgendwie. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass derjenige, der da drunter steckt, ja seine Stimme auch sehr verändern kann oder einfach in verschiedenen Stilen gut singen kann, was ja nicht so viele können. Und ich glaube, dass es auch Tom Beck sein könnte, weil der ja auch Sänger ist. Dann gab es ja auch diesen Tipp mit er liebt die Gefahr oder so.
Ja.
Das würde ja auch ganz gut passen auf Alarm für Cobra 11. Ja, und halt auch sein Hang zur spanischen Sprache würde da auch ganz gut zu passen und die Stimme auch. Also ich habe mir danach auch ein bisschen was von Tom Beck angehört, leider, aber stimmlich würde das ganz gut hinkommen eigentlich.
Ja, mir wurde das besagte Video auch zugesendet und ich finde auch, es ist ähnlich, aber ich finde es nicht, also vor allem auch auf die letzten Auftritte bezogen, finde ich es da nicht mehr ganz so klar. Da finde ich immer noch den Tipp mit Mirko Nonchef irgendwie sinnvoller, weil der halt wirklich einer ist, der die Stimme extrem verändern kann. Und man muss halt auch sagen, dass man bei ihm jetzt auch nicht mehr sagen kann, okay, der ist vielleicht jetzt mittlerweile zu unprominent, weil, wie gesagt, wir hatten schon ganz andere Namen wie Franzi Knuppe und Rebecca Emanuel. Also das ist halt auch kein Argument mehr. Nee, ich finde den ganz gut. Von der Größe her wird es passen, vom Spanischen her wird es passen, also oder Spanisch-Italienisch war das ja so eine Mischung. Weil er spielt ja auch diese Rolle oder hat er immer gespielt mit diesem General, also er kann Spanisch auch. Es würde vieles passen, auch diese, wie wir ja schon damals gesagt hatten, diese Sache mit dieser Reggae-Sache, also in der ersten Show, das würde halt auch passen zu seiner alten Rolle. Also da gibt es mittlerweile schon ein paar Hinweise, aber ich finde es Wahnsinn, wie ProSieben oder wie das die Show gerade so hinlenkt, alles auf Stefan Raab, weil man kann ja nicht anders, als zu sagen, dass die Indizien super klar für ihn sprechen, von versteckten Outfits, die er mal getragen hat, über Songzeilen und so, dann auch dieses mit der Gefahr natürlich, das macht ja alles super Sinn für Stefan Raab, aber die Stimme in der letzten Woche war halt wirklich komplett anders eigentlich.
Ja, also das ist schon ziemlich auffällig, dass sie das jetzt extra so machen, weil es natürlich auch irgendwie witzig ist, dass Raab seit der ersten Sendung, glaube ich, in dieser App da zum Abstimmen auf Platz 1 mit ist oder ja, auf den vorderen Plätzen.
Ich glaube, bei einem anderen Kostüm machen die das auch sehr eindeutig auf eine Person und zwar beim Roboter. Finde ich es mittlerweile auch ziemlich eindeutig auf Helene Fischer, was natürlich auch Quatsch ist, also die kriegen natürlich auch völlig anders. Wen hast du da aktuell im Verdacht oder bist du da auch noch genauso nicht schlau wie ich?
Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Und ja, jeder neue Tipp, der dazu kommt oder jedes neue Indiz, das bringt mir irgendwie auch nichts. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also das ist halt wirklich die Frage. Und ich sage nochmal, wir brauchen noch eine Sportlerin oder einen Sportler. Wir haben beim Wuschel natürlich die Situation, irgendwie geht das langsam völlig in die Richtung eines Rennsportlers. Aber ich bin halt immer noch da bei Mike Singer, von daher glaube ich auch, dass da nicht der Sportler drin ist. Von daher, ich bin immer noch bei der Tennisspielerin, weil die Tennissachen sind halt immer noch da, die ganzen Tennisindizien. Von daher, ich weigere mich so ein bisschen von Sabine Lisicki wegzugehen oder auch von anderen Tennisspielerinnen, weil man hat ja auch jetzt gehört, okay, außerhalb von diesem Operngesang ist es jetzt nicht so furchtbar toll, wie die singen kann.
Nee, das also, stimmt.
Eine ausgebildete Sängerin kann es sein, aber die halt jetzt nicht mehr aktuell so drin ist irgendwie. Also Sportlerin ist schon ganz gut, finde ich. Also ja, deswegen würde ich danach im Moment dabei bleiben, auch weil mir halt absolut kein anderer Name mehr einfällt. Blümchen war noch in der Diskussion. Finde ich auch ganz gut. Von der, ja, von der Körpergröße.
Also, ja, von der Körpergröße, aber von der Stimme her. Ich meine, ja, die hat nur so 90er-Trash-Songs gehabt, aber das wäre irgendwie ein bisschen traurig, wenn das Blümchen wäre.
Christina Bach ist noch aufgetaucht in der Rate-Gruppe ein paar Mal. Schlagersängerin, die auch bei Helene Fischer so hinten dran ist. Also die hat anscheinend auch an diesen Herzfarbenspiel oder dieses Album da irgendwie mitgeschrieben oder so. Und das war ja auch mal ein Tipp. Also vielleicht auch ein Name, den man noch irgendwie im Hinterkopf haben könnte.
Ja, okay. Aber dann fehlt ja trotzdem noch der Sportler oder die Sportlerin.
Ja,
eben.
Ja, vor allem, weil ich halt auch beim Hasen nicht dran glaube, dass das eine Sportlerin ist. Wobei da als auch eine genannt wurde, wo ich sage, okay, das ist die untere Grenze an Prominenz, würde ich mal sagen. Aber Simone Blum, eine Weltmeisterin im Springreiten, wurde hier noch diskutiert. Also Blum natürlich und noch ganz viele andere Hinweise, die wirklich gut auf sie passen. Also da gibt es einen langen Post in der Rate-Gruppe auch, wo ich mittlerweile meine ganze Freizeit verbringe, wie man, glaube ich, raushört. Aber also von der Prominenz würde ich wirklich sagen, das kann eigentlich nicht sein. Also eine Springreiterin, die man auf den ersten Blick erkennen sollte, würde ich erstmal auch unterregeln. Ich bin da immer noch bei Martina Hill, weil ich immer noch finde, die Hinweise sind gut. Sonja Kraus finde ich mittlerweile auch ganz gut. Aber Sonja Zietlow haben auch mittlerweile ein paar gesagt, aber das glaube ich immer noch wegen RTL nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich wäre auch noch auf Martina Hill. Aber ich finde die Indizien, die beim Hasen immer so kommen, auch nicht so wirklich. Ich weiß nicht, die geben nicht so viel her, habe ich das Gefühl.
Ja, wir hatten immer wieder dieses Motiv mit den Alice im Wunderland. Und das Pferd von dieser Simone Blum heißt halt Alice, also oder Alice oder wie auch immer. Aber halt dieses Hasending und so und auch die Brille und so bringe ich immer noch mit Martina Hill in Kontakt, weil sie hat auch mal so einen Sketch gemacht mit den Hasen zum Beispiel. Es war einmal der Knaller drin, dann eben auch, was ich mal gesagt habe, hier schon vor 2 Wochen, mit der Tatsache, dass sie ewig auf die Bühne so gewartet hat. Das war ja in der ersten Matz drin. Also ich finde es immer noch ganz sinnig von der Körpergröße und von dem ganzen Verhalten des Hasens würde ich es auch am ehesten mit so einem Comedian in Verbindung bringen.
Ja, das stimmt. Also man sieht schon, dass die Person jetzt nicht total unbeholfen auf der Bühne ist. Also schon eher jemand, der auch ein bisschen schauspielen kann, würde ich sagen.
Wie sieht's aus beim Wuschel? Du bist immer noch bei Mike Singer auch.
Ja, schon. Aber wobei ich halt dieses Taxi-Ding nicht verstehe, was ja wirklich total krass durchgezogen wird. Ich verstehe nicht, was da der Tipp sein soll.
Ja, wobei man damals ja auch bei Steffi Heinzmann auch gesehen hat mit dieser Diva, irgendwie die Diva des deutschen Soul-Gesangs, oder was haben die da gesagt, irgendwie sowas in der Art. Anni hat zum Beispiel mal getwittert, das fand ich ganz gut, dass er irgendwie ewig keinen Führerschein hatte und deswegen irgendwie halt immer so rumkutschiert wurde oder so. Das könnte man vielleicht entfernt damit in Verbindung bringen. Vielleicht haben die auch damit gerechnet, wirklich, dass viele seine Stimme halt so schnell erkennen werden, weil er wirklich viele Fans hat auch, dass man halt noch total unwahrscheinlich machen muss mit diesem Taxi-Motiv, keine Ahnung. Es sind halt mittlerweile auch ein paar Rennfahrer in der Verlosung oder darüber ist diskutiert worden. Mick Schumacher, Nico Rosberg und Nico Hülkenberg habe ich auch mal gelesen. Aber da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus, dass ich die Stimmen irgendwie, also kann ich es damit nicht in Verbindung bringen. Vor allem Nico Rosberg, der klingt schon anders. Also,
ja, glaube ich auch. Also es wäre irgendwie krass, wenn einer von denen dann doch so ganz gut singen könnte.
Die wären halt Sportler. Also da könnte man sagen, okay, die sind Rennsportler. Hm. Felix van der Laden habe ich auch mal gehört, also Dehner.
Ah, ja. Stimmt, der fährt doch auch irgendwie Rennauto.
Ich weiß ja auch nicht, weil der halt auch nicht so gut singt. Das ist halt so mittlerweile auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, Mike Singer verkauft sich jetzt hier aber auch nicht von seiner.
Also ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich denke mir dann halt auch immer, wahrscheinlich ist es auch wirklich schwer, mit diesen Kostümen da zu singen, wenn die kaum was sehen und vielleicht auch kaum Luft bekommen und diese Last da so auf sich tragen müssen.
Also, aber sitzt der ja auch noch. Das ist ja auch nicht die perfekte Haltung fürs
Singen. Genau, auch. Ja. Also ich stelle es mir schon schwierig vor. Also ich glaube schon, dass es dann dadurch alleine schon ein bisschen schlechter klingt als das, was man vielleicht im normalen Leben singen könnte.
Naja, wir werden es sehen. Wir wollten hier nur kurz ein kleines Update geben zu The Masked Singer. Also ich finde vom Publikumsfaktor finde ich das ganz gut. Ich finde es auch, dass man sich da nicht dafür schämen muss, dass man hin und wieder so Applaus einspielt. Weil das halt wirklich einfach mal, also ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde es besser, wie wenn dann wirklich so ein paar Leute nur hinter der Kamera stehen und dann so einen ganz armen Applaus geben.
Ja.
Inhaltlich sind wir ein bisschen enttäuscht von den paar Masken, die wir schon gesehen haben. Aber ich glaube, da kommt noch schon Prominenz auf uns zu und die guten Masken kommen erst noch. Also vor allem beim Faultier bin ich wirklich gespannt.
Ja, ich auch.
Roboter.
Ja.
Weiter gibt es auch noch andere Shows, die kein Publikum hatten in letzter Zeit. Hast du Let's Dance, bist du da irgendwie dran geblieben eigentlich?
Ja, das gucke ich jede Woche tatsächlich.
Ah, okay. Da kannst du mir ein kleines Update geben. Wie lief es da eigentlich? Weil ich habe die erste Show gesehen ohne Publikum und das fand ich, also ich fand es super merkwürdig, dass da kein Publikum geladen war. Aber andererseits saßen halt irgendwie 800 Begleiterinnen und Freunde und Bekannte irgendwie dabei und vor allem auch nebeneinander und eng gedrängt. Das habe ich nicht ganz verstanden, was das halt gebracht hat.
Ja, das war in der ersten Sendung, wo dann ja das restliche Publikum nicht mehr erlaubt war. Da waren halt die Begleiter nur da. Ja, das war ein bisschen merkwürdig und Quatsch, aber da waren ja die Bestimmungen auch noch nicht so ganz klar und noch nicht so ganz streng wie jetzt ab dieser und halt auch ab letzter Woche schon. Genau, und in der Sendung vom letzten Freitag, da war dann wirklich gar kein Publikum mehr da und nur noch die Jury und die Teilnehmer, die saßen dann mit ihrem Partner oder Partnerin zu zweit auf den anderen Rängen gegenüber der Jury und dann halt in total großen Abständen, was ein bisschen, ja, das war schon irgendwie komisch mit anzusehen, aber ja, geht halt nicht anders.
Aber die Paare tanzen doch weiterhin eng miteinander, oder?
Genau, also ja.
Das sind die noch.
Ja, das sind aber wirklich irgendwie so die einzigen, die noch Kontakt haben dürfen oder ja auch müssen. Also die dürfen auch nicht an die anderen Paare ran. Es gab dann auch keine Gruppentänze mehr, was ja ab, ich weiß nicht, war das jetzt Show 4 oder so? Genau, und irgendwann kommen halt auch diese Gruppentänze. Da waren eigentlich halt Männer gegen Frauen geplant. Das konnte dann auch nicht live gemacht werden. Da wurde dann so ein Video aus dem Training gezeigt, von der Woche davor, wo sie halt noch zusammen tanzen durften. Ja, das war alles so ein bisschen, ja, also es war schon irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, aber ich fand's, also ich finde es trotzdem immer noch eine gute Show, die da auf die Beine gestellt wird.
Okay, und wie ist es inhaltlich? Also wer ist da aktuell irgendwie vorne, kann man das sagen? Es ist immer noch diese Roncalli da, ist die immer noch so vorne dabei?
Mm, ja, die ist ganz gut, aber der, ach, wie heißt der denn? Moritz ist es irgendwas?
Ist ein J oder ein G oder dieser unter uns Typ?
Ja, der ist auch richtig gut. Aber der, von dem ich überrascht war, weil ich ihn vorher auch nicht kannte, war dieser Typ von, wie heißt diese Ninja? Ja, genau, der ist richtig gut. Also der
Moritz
war
jetzt, Hans oder wie hieß der irgendwie sowas?
Ja, der war jetzt immer mit auf den vorderen Plätzen. Und man muss auch sagen, dass Laura Müller von, von Woche zu Woche wird die immer besser. Ich glaube, die kann richtig weit kommen.
Ja, werden wir mal weiter beobachten, wie das weiterläuft bei Let's Dance.
Ja.
Die Quoten sind immer noch sehr gut. Also jetzt, glaube ich, am Freitag oder heute, muss man sagen, müssen die tatsächlich dann auch nach hinten weichen, weil ja dann um 20.15 Uhr die absolut notwendige Quarantänekonferenz mit Gottschalk,
Ach,
Jauch und Pocher. Ich glaube schon, also die laufen Montag bis Freitag.
Nee. Warum?
Was ich überhaupt nicht verstehe.
Oh,
die haben halt
Gott,
mega
ey.
Quoten für Let's Dance und vermiesen sich das dann irgendwie mit der nicht besonders gut laufenden Quarantänekonferenz, glaube ich.
Ja, vor allem, was erzählen die denn da jeden Tag? Also, was passiert denn jeden Tag so Spannendes? Bei mir nichts.
Ja, ich meine, der Pocher hat halt das große Glück, in Anführungsstrichen, dass er Corona hat und im Moment so von allen irgendwie als der große Corona-Experte irgendwie angesehen
wird. Für seine
wird.
Aufmerksamkeit ist es halt gut, ja.
Ja, und die anderen beiden sind halt sowieso bei RTL irgendwie Allzweckwaffen, die zu allem irgendwie eine Meinung haben dürfen und die auch immer irgendwie Gehör findet, weil die halt einfach mal Jauch und Gottschalk sind. Ja, ich weiß auch nicht, ob man das jetzt unbedingt gebraucht hat, aber wir werden später nochmal genauer über diese ganzen Quarantäne-Shows reden. Jetzt aber erstmal noch kurz zu Wer wird Millionär, ein anderes Format mit Günther Jauch, weil das sind ja auch so Folgen von dem Ganzen, an die man jetzt in erster Linie gar nicht denkt, weil da liefen jetzt auch die ersten Folgen ohne Publikum und jetzt kommt einem so langsam auch der Gedanke, dass der Publikumsjoker ja gar nicht mehr geht und der Zusatzjoker geht auch nicht mehr.
Ach, stimmt, ja.
Und das wird jetzt eben auch umgewandelt in den Begleitpersonen-Joker und in den Millionärs-Joker, also wo vergangene Millionäre dann irgendwie auch zu Rate gezogen werden können. Also das, da musste man jetzt auch erfinderisch sein. DSDS, hast du das ein bisschen verfolgt?
Nee, das gucke ich gar nicht.
Okay. Ja, ich habe auch nur Interesse halber reingeschaut, weil ja, also man muss ja sagen, Alexander Klavs war der Moderator der Live-Shows. Und jetzt in der ersten Folge als neuer Moderator, der noch nie zuvor irgendwas anderes im deutschen Fernsehen moderiert hat, ohne Publikum, live, mit auch noch dieser Xavier Naidoo-Sache, die auch so schwierig war zu kommunizieren.
Ja.
Also das war schon extrem schwierig, glaube ich, für den in der ersten Show. Und das wollte ich mir so ein bisschen anschauen, zumindest nebenbei. Ja, hat so, geht so, funktioniert. Also der moderiert es halt wie so eine Gala irgendwie auf so einem, weiß nicht, auf so einer Messe oder so. Der hat auch das Mikro immer. Ja, der hat, was ich immer so komisch finde, der hat das Mikro so mega nah am Mund und dass ihm das mal keiner sagt, weil es klingt halt immer so wirklich wie so ein Sänger. Also der hat halt immer diesen Sängergriff, dass er immer so ganz nah am Mund ist. Und das klingt halt auch vom Ton her dann immer so wie so eine Gala eben. So ein bisschen unprofessionell. Ansonsten, glaube ich, macht er das technisch einigermaßen gut. Also klar, der versucht halt immer auf die Jury so einzugehen und die geben ihm dann nie so wirklich Antworten und so. Das ist ein bisschen unangenehm, aber ich finde, aus der Situation macht er noch mit das Beste. Also so schlecht ist es gar nicht. Aber Xavier Naidoo habe ich gerade angesprochen, wurde jetzt ersetzt durch Florian Silbereisen. Das
ja, das
fand
ich auch
erwähnen.
Witzig.
Aber hat jetzt bei dir immer noch nicht den Reiz hervorgerufen, da mal reinzuschauen auf jeden Fall?
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich weiß nicht, ich finde, Deutschland hat, oder generell, wir haben alle zurzeit genug zu ertragen. Dann muss ich mir nicht auch noch Florian Silbereisen bei DSDS angucken.
Da hast du wahrscheinlich recht.
Ja.
Wer schläft, verliert. Da muss ich kurz was dazu sagen. Du hast das nicht geguckt, aber ich glaube, du hast davon gehört.
Ja, ja, ich habe, mir wurde berichtet.
Ja, das lief am gleichen Tag wie die erste Live-Show DSDS und da war dann eben die große Konferenz des Grauens zwischen Alexander Klavs und Tore Schöllermann, der das moderiert hat, in Anführungsstrichen. Also das war ja diese Show, haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen bei
Ja, das war eine
Wrong?
Show bei What's Wrong, genau, wo ich dachte, das hättest du dir ausgedacht und ich wünschte, es wäre so gewesen. Aber
ja, ich wünsche mir das auch jetzt im Nachhinein auch noch, weil, also die Promis erstmal, die da teilgenommen haben, Wayne Carbondale, Manuel Cortez, Natascha Ochsenknecht und Cheyenne Ochsenknecht, David Odonkor, Paula Lambert und Candy Crash und Simon Gosejohann. Candy Crash ist übrigens Drag Queen.
Genau, ja. Die hat bei der ProSieben-Sendung mitgemacht.
Ach so, okay. Ja, habe ich jetzt nicht so auf dem Kasten gehabt, von, also so vom Namen her, aber okay. Ja, die haben erstmal teilgenommen. Tore Schellemann hat, wie gesagt, moderiert, auch ohne Publikum. Und dann saß auch noch so ein Schlaf- oder so ein Wissenschaftler, Dr. Vize oder wie der hieß damals, der saß dann auch noch daneben und hat dann eben immer mal wieder so erklärt, was so das Wachbleiben halt mit dem Menschen macht und mit der Konzentration. Und er hat wirklich immer dasselbe gesagt. Das war halt auch so ein Problem, weil Tore Schellemann hat halt immer wieder so versucht, mit ihm zu interagieren und hat halt immer wieder so gefragt, ja, ist es jetzt normal, dass die so gereizt sind? Was halt auch so eine total offensichtliche Frage die ganze Zeit war. Ja, okay, die verlieren natürlich mit laufender Dauer irgendwie des Wachseins, verlieren die an Nerven und verlieren die an Konzentration. Das Gehirn arbeitet nicht mehr so schnell. Und es war immer dieselbe Antwort. Mhm. Das wäre aber auch mit Publikum übrigens nicht geil gewesen, ständig diesen Typen da zu fragen, der immer dasselbe erzählt. Ja, und ansonsten hat halt leider Tore Schellemann einfach exakt das gleiche gemacht, wie er halt mit Publikum gemacht hätte. Also er hat seinen gleichen Moderationstext einfach gemacht, mit den gleichen Gags, glaube ich, auch, die er sich vorbereitet hat. Und dann hat er, manchmal hat er wirklich den Kommentar einfach gebracht und hat gesagt, ja, an der Stelle hätten jetzt alle gelacht. Also er hat das halt wirklich so technisch, wie wenn da auf seiner Karte draufstehen würde, in Klammern irgendwie Applaus. Und er hat es halt dann wirklich auch so vorgelesen teilweise. Hm. Es war wirklich nicht toll. Und vor allem wurde halt dann auch dieses Format, also dieser Sendungstitel, Wer schläft, verliert, auch ad absurdum geführt, weil am Ende, und das ist halt auch eine Sache, die wäre halt ohne Publikum noch viel krasser ins Negative gegangen. Am Ende gab es eben das große Finale, wo halt Betten aufgebaut wurden oder im Verlauf der Sendung sind immer wieder Leute ausgeschieden. Die erste war Natascha Ochsenknecht, die ausgeschieden ist aus der Sendung. Und die musste sich dann eben zur Strafe ins Bett legen. Und
den halt Ballon zuerst, halten, ne?
Genau, die haben immer so einen Ballon festgehalten und wurde auch komplett abgedunkelt, deren Kopfbereich und so, dass sie halt möglichst gut einschlafen. So, und einfach keiner von denen ist eingeschlafen. Und das wäre halt einfach mit Publikum wäre es ja noch anders gewesen, weil dann wäre ja noch mehr Adrenalin bei denen da gewesen, dann wäre es ja auch noch lauter gewesen, noch schwieriger einzuschlafen. Und Natascha Ochsenknecht einfach die ganze Zeit einfach durchgehend drin gelegt, genau wie alle anderen Kandidaten. Und dann haben sie am Ende dann gesagt, okay, jetzt müssen wir doch einen Notfallplan machen. Dann haben sie einfach irgendwann auf einen Knopf gedrückt, da kam dann hier Lalelu oder irgendwie so ein Gute-Nacht-Lied. Und wer dann als erster auf den Buzzer gedrückt hat, der hat dann gewonnen. Das war total, sogar mit Publikum, wie gesagt, hätte das einfach keinen Sinn ergeben, weil die Leistungen wären ja nur noch besser gewesen von den Prominenten. Also, wie gesagt, da wäre mehr Adrenalin drin gewesen, da wäre generell mehr Spaß so in der Sendung gewesen. Es war ja eh schon super einschläfernd, so schon. Es hat einfach keinen Sinn ergeben. Und letztendlich ist eine Person eingeschlafen, das war Simon Gosejohann, in der Sendung, die heißt Wer schläft, verliert, ist eine Person eingeschlafen und zwei Personen sind vorzeitig nach Hause gegangen, weil sie keinen Bock mehr hatten.
Das finde ich echt so lustig einfach. Es muss ja richtig spaßig gewesen sein für die Kandidaten auch, wenn die dann einfach gesagt haben, ja, mach's gut, es reicht jetzt hier, ciao.
Ja, vor allem waren halt auch Wayne Carbondale und Tore Schellemann irgendwie so privat befreundet so ein bisschen. Und die haben halt dann auch gesagt, ja, Tore, wirklich, ich bin ernsthaft jetzt, für diese Show habe ich jetzt keinen Bock mehr, mich so aufzuopfern. Das war also der Unterton langsam, der so bei allen durchgeschieden ist. Also hier sitzt kein Mensch schaut zu Hause bestimmt mir auch zu. Warum soll ich mich hier noch aufopfern? Ich gehe jetzt nach Hause, weil ich schlafe doch jetzt hier nicht in der Sendung ein. Das wird eh nicht passieren. Da sind halt einfach, Wayne Carbondale ist gegangen und Paula Lambert.
Hase. Ja? Ich gehe nach Hause.
Bitte?
Ich gehe nach Hause.
Wie, du gehst nach Hause?
Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht.
Was? Du gibst auf, oder was?
Ich gehe nach Hause, es war eine wunderschöne Show, es war eine tolle Erfahrung mit dem Team und ich gebe auf.
Du gibst auf?
Nach 63 Stunden.
Du hättest doch einfach einschlafen können.
Ja, zu Hause.
Dann leg dich doch bitte hin.
Good night.
Okay, gut.
Was ist?
So, Tore, da ist es passiert.
Da ist es tatsächlich passiert. Habe. Tschüss, Wayne.
Oder einschlafen.
Und das musst du gut. Paula?
Also, wenn das eine Option ist...
Nein.
Dann will ich eigentlich auch lieber nach Hause.
Und Candy Crash musste aus gesundheitlichen Gründen aufgeben, weil die irgendwie gezittert hat auf einmal. Es war ganz, ganz, ganz schrecklich, aber irgendwie habe ich mir auch angeschaut, warum auch immer.
Ich glaube, ProSieben dachte wirklich, dass der wissenschaftliche Aspekt dieses Experiments irgendwie auch größer sein wird, weil warum haben sie sonst diesen Arzt da hingesetzt? Das ist ja auch jetzt irgendwie nichts Neues, als wüsste niemand, dass die Leistung nicht mehr die sind, wie wenn man 8 Stunden ordentlich geschlafen hat. So.
Ja. Naja. Ja, was tatsächlich unterhaltsamer war, waren so Live-Zusammenschnitte von dem Experiment selber, also von dem Wachbleiben.
Von dem Livestream dann. Ne?
Genau.
Ja.
Die waren im Livestream dann eben 3 Tage, glaube ich, am Stück wach. Und das war dann halt eben ja so eine klassische Big Brother-Situation halt mit lauter Prominenten unter einem Haus, die dann auch so Spiele immer wieder spielen mussten und so. Also das war noch das mit das Unterhaltsamste, aber das ist halt auch eine Bankrotterklärung dann letztendlich für das Format an sich.
Hm.
Naja, apropos Livestream, fehlender Livestream könnte man hier sagen, Big Brother, müssen wir auch noch kurz sprechen.
Ja.
Wir beide verfolgen, glaube ich, mit als einzige Deutsche mittlerweile ja. noch Big Brother. jeden Tag auch. Aktuell bei Sat.1 um 19 Uhr. Und am Dienstag in der letzten Woche kam es dazu, dass es die große, ja, wie kann man es nennen?
Die große Blamage, könnte man sagen.
Ja, für wen?
Für den Sender.
Ja, ich weiß nicht. Die Sendung wurde halt speziell aufgezogen mit der Notwendigkeit, dass jetzt auf einmal doch alle Bewohner über die Corona-Pandemie Bescheid wissen sollen. Obwohl man noch irgendwie in der Woche davor eine Pressemitteilung rausgegeben hat, dass es eben nicht passieren muss. Denen muss nicht das erzählt werden. Jetzt auf einmal doch. Halt auch eine Quotensache bestimmt. Und dann wurde das denen erzählt. Wie war das für dich? Was war das für eine Stunde Fernsehen für dich?
Ich habe halt so gedacht, ich habe schon verstanden, warum denen das dann doch gesagt wurde. Weil, wenn man dann so denkt, okay, wenn du da jetzt drin wärst, würdest du gerne über solche Sachen informiert werden, wenn schon alles andere von dir ferngehalten wird? Eigentlich schon. Also ich würde sowas gerne erfahren. Und ich fand es auch ganz gut, dass sie da diesen Arzt mit dabei hatten, der da auch ein bisschen mehr erklärt hat. Was ich aber total merkwürdig fand, waren diese zusammengeschnittenen Beiträge, die die Bewohner dann zu Gesicht bekommen haben, mit irgendwelchen größtenteils Bildschlagzeilen, wo ich wirklich dachte, okay, wenn ich da jetzt sitzen würde und das sehen würde, würde ich denken, alles klar, wenn diese Sendung hier vorbei ist, diese 100 Tage, dann sind wir hier die einzigen Menschen, die noch leben und draußen ist Apokalypse, ja. alle sind tot, es liegen nur noch so ein paar Mundschutzmasken rum und sonst ist da gar nichts mehr. So sah das aus. Ich könnte halt echt nachvollziehen, warum da manche angefangen haben zu weinen.
Ja, das war irgendwie so dramatisch auch geschnitten.
Ja, also genau.
Ich hätte wirklich gedacht, dass die da denen vermitteln wollen, okay, da ist eine große Situation im Gange, aber im Moment ist es wirklich noch nicht so akut.
Genau, ist ja schon ein komisches Gefühl, dass jetzt wie wir das jetzt alles so mitbekommen haben, aber für die ist es ja nochmal was ganz anderes, dort wochenlang abgeschottet zu sitzen und dann alles so auf einen Schwall, das alles so zu erfahren. Und dann nützt es dann auch reichlich wenig, wenn Jochen Schropp dann noch zu dir sagt, nee, du musst nicht weinen, beruhig dich mal. So, ich ja, dachte so,
mit alles der Körpersprache klar. von dem und so.
Ja.
Auch so mit ganz zittriger Stimme. Ich habe das gar nicht verstanden. Der war ja auch aufgelöst irgendwie. Der war ja gar nicht souverän in dieser Situation. Er hat gar keine Ruhe vermittelt eigentlich.
Nee, irgendwie nicht. Also es hat überhaupt nicht zusammengepasst, wie er sich verhalten hat und was er dann zu denen gesagt hat.
Wir werden sehen, wie das weitergeht. Wir werden es weiter verfolgen. Und wenn doch mal so ein Spektakel ansteht wie am Dienstag in der letzten Woche, dann werden wir natürlich auch gesondert darauf eingehen. So, jetzt haben wir mal abgehakt, was alles so sich verändert hat ganz am Beginn dieser Corona-Krise. Und jetzt gibt es ja schon einige Formate, die jetzt entweder zurückkehren oder jetzt ganz neu aus dem Boden gestampft wurden. Und ich habe mal eine kurze Auswahl, oder kurz, ist gut, aber eine ganz gehörige Auswahl hier zusammengestellt. Wir haben schon über die Quarantäne-WG gesprochen mit Pocher, Jauch und Gottschalk. Ich habe tatsächlich immer noch nicht reingeschaut, weil
ich auch nicht.
Am Montag eben Big Brother kam, dann am Dienstag Masked Singer, am Mittwoch
Masked Singer,
genau. Und am Mittwoch war ja hier Promis unter Palmen, kommen wir später auch nochmal kurz dazu. Also bisher hatte ich noch keine Chance, aber ich war jetzt auch nicht so furchtbar traurig darüber. Luke allein zu Hause gibt's bei Sat.1. Hast du da mal reingeschaut?
Ich interessiere mich jetzt auch nicht für Luke Mockridge oder so. Ich finde die Idee an sich aber ganz cool. So, ich meine, für die ist es ja dann auch eine Herausforderung, jeden Tag sich was Neues einfallen zu lassen. Aber ich kann jetzt nichts darüber sagen.
Ich habe einmal ganz kurz reingeschaut, du fandst ganz gut. Also von den Formaten, von denen ich jetzt mal so ein bisschen was gesehen habe, fand ich das noch mit am besten so, weil er macht halt im Prinzip so eine klassische Late-Night-Show, bloß halt am Vorabend. finde ich eigentlich ganz charmant. Und er macht sich ein bisschen mehr Gedanken als viele andere. Also gerade Quarantäne-WG, wenn ich da ein paar Ausschnitte gesehen habe, okay, du hast drei der bekanntesten Menschen Deutschlands irgendwie da, setzt die vor eine Kamera oder vor eine Webcam, muss man ja sagen, nicht mal vor eine echte
genau.
Kamera.
Genau, ja.
Und das ist halt dann auf einmal unterhaltsam. Das ist halt nicht so. Luke Mockridge macht sich da schon ein bisschen mehr Gedanken und denkt sich auch was aus. Das muss man schon ein bisschen mehr honorieren, finde ich, als dieses einfach nur stumpfe vor der Kamera sitzen. Vor allem, klar, diese Shows sind jetzt so schnell entstanden, weil die halt null technischen Aufwand haben. Da kann man sich halt wirklich voll auf die Prominenz von den Leuten verlassen.
Ja, ja.
Aber ansonsten ist ja da nichts da, was jetzt irgendwie total außergewöhnlich wäre, was man jetzt irgendwo anders nicht sieht. Das ist halt einfach purer Zeitvertreib. Das ist halt auch eine Sache, die jetzt wichtig ist, glaube ich, auch in der Zeit. Also das darf man nicht unterschätzen. Viele Leute wollen genau das halt haben, dass Leute, die gerade dasselbe durchmachen, einen da irgendwie kurz zu unterhalten versuchen. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr Anspruch kann dann auch sein, als jetzt da bei der Quarantäne-WG oder auch, was habe ich gesehen hier, Mark Forster live aus der Forsterstraße.
Da ja, was ist das denn? Also was ist das auch für ein blöder Titel? Da ist ja null Gedanke reingeflossen.
Ich weiß auch nicht, was das sollte. Ich habe vorgestern in der Werbung bei Promis unter Palmen ein bisschen reingeschaut. Das ist ja auch so eine ähnliche Show. Er hat zwar eine wirkliche Kamera, das ist schon mal positiv. Muss man ja schon mal positiv hervorheben, dass man einigermaßen scharfes Bild hat, im Gegensatz zu Quarantäne-WG. Der macht da so eine Musikshow draus. Also ich habe gesehen, wie dann hier Oerding, wie heißt der nochmal?
Johannes.
Klaus Oerding, nee.
Johannes. Klaus-Peter Oerding.
Klaus-Peter Oerding, der saß dann da und hat irgendwie am Anfang eine Challenge bekommen und hat am Ende der Show dann, in der Live-Show dann einen Song, den er geschrieben hat, in der Sendung dann performt. Fand ich ganz gut. Also da wird sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, finde ich das. Aber toll ist das jetzt alles auch noch nicht. Ich weiß auch nicht, warum Mark Forster jetzt eine Show braucht. Also,
ja, verstehe ich auch nicht. Ich meine, ist jetzt nicht so, als würden wir uns eh schon jeden Tag Männer angucken, die jetzt nicht so viel Talent im Showgeschäft haben. Und ja, naja, wie auch immer. Was ich mich gerade frage, ist Mark Forster mit Lena Meyer-Landrut in Isolation, meinst du?
Ich glaube fast, dass er die eine Person ist, die mit ihm im Haushalt wohnt, oder? Ja, wohnen die schon zusammen? Ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen.
Es wäre jetzt auch irgendwie blöd für die ganzen Leute, die vielleicht noch gar nicht so lange zusammen sind, die müssen sich jetzt halt fragen, okay, ist es das wert, wenn wir uns hier anstecken, wirklich zusammen in Quarantäne zu landen, oder?
Für Jelis und Johannes war es das wert.
Also ach, stimmt, ja.
Dass Jelis extra nach Ibiza geflogen ist oder so, oder gefahren ist, wie auch immer. Sie sind auf jeden Fall hingekommen, um da Johannes Gesellschaft zu leisten, der ja in Ibiza jetzt irgendwie Bootsverleih macht, oder was habe ich gelesen?
Also, ganz bestimmt.
Ja. Ja, was? Gibt es da Zweifel oder was?
Nee, weiß ich, ja, keine Ahnung. Doch, er macht bestimmt einen seriösen Bootsverleih. Aber was, ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass sie wieder zusammen sind. Ich dachte, die wären getrennt.
Ja, die waren schon zweimal getrennt und sind jetzt anscheinend, wollen sie noch mal versuchen. Also so ganz offiziell ist es, glaube ich, noch nicht. Aber
offiziell genug, um zu sagen, dass sie nach Ibiza geflogen ist.
Genau.
Cool, ja.
Finde ich auch super cool. Was noch passiert? Matze Knobs Homeoffice wird jetzt ab jetzt jeden Tag bei Sky Sport News HD laufen. Also ein weiterer bekommt erstmal bis Ende April, glaube ich, eine Live-Show jeden Tag. Dann Küchenschlacht, hast du das mal verfolgt in der Woche? Da gab es auch eine Änderung.
Ja, das habe ich sogar gesehen. Also, dass dort jetzt nur noch 3 oder 4 Köche gegeneinander kochen oder irgendwas kochen.
Genau, Promi-Variante im Prinzip. Also mit diesen Köchen, die eh schon da immer quasi bewerten. Mhm. Die machen jetzt so eine kleine Koch-Challenge da jeden Tag, wo sie sich gegenseitig an die Wand kochen. Rainer Sass kocht täglich beim NDR. Nelson Müller macht in der ZDF-Mediathek täglich eine Kochshow. Bei Kabel 1 kam jetzt erst gestern die Meldung, ab Montag gibt es da die tägliche Live-Show Wir kochen zusammen zu Hause beim Spitzenkoch mit Frank Rosin, Mike Süßer, Sebastian Lege, Alexander Herrmann, Mario Kutaska und Björn Freitag, die jeden Tag um 18.45 Uhr ungeschnitten eine Stunde lang kochen. Du merkst, es gibt hier eine Menge neue Shows, die auf einmal aus dem Boden sprießen. Das große ProSieben Wohnzimmerfestival, moderiert von Joko Winterscheid und Steven Gätjen, wo dann zu verschiedenen Musikern geschaltet wird, die dann in ihrem Wohnzimmer auch was singen.
Ah, okay.
Du bist bestimmt auch neugierig auf die Sängerinnen und Sänger, die da auftreten.
Ja, ich glaube, ich habe schon gelesen, wer da so dabei ist. Also es ist crazy News auf jeden Fall, weil es sind Leute dabei, die mit denen man natürlich nicht gerechnet hätte.
Du kannst mir auch bei ein paar helfen, weil ein paar kenne ich auch nicht. Du bist ja musikbewanderter als ich auf jeden Fall. Also Dua Lipa, die kriege ich noch hin. Mando Diao, habe auch schon mal gehört. Scooter ist auch dabei.
Mhm.
Aber jetzt Ava Max habe ich auch schon mal gehört, aber Was hat die?
Das ist die mit dem, wie heißt der Song? Sweet But Psycho?
Ah,
der
okay.
Ja, das ist die, aber ich kenne auch nur zwei Lieder von der.
Ja gut, dann wird die bestimmt auch diese beiden Lieder auch zum Besten geben, rechne ich mal damit.
Ja.
Dann, hier haben wir ihn wieder, Johannes Oerding.
Ja, den meinte ich
der
gerade.
Der ist natürlich auch dabei. Josh Groban ist dabei.
Weiß ich nicht genau, wer das ist.
War der nicht bei der Helene Fischer Show am ersten Weihnachtsfeiertag?
Ja,
dabei?
Ja, genau, ja.
Boss Hoss darf natürlich nicht fehlen.
Wow.
Eine Kelly darf auch nicht fehlen. Patricia Kelly in dem Fall wird da auch auftreten. So, jetzt bin ich wieder komplett aufgeschmissen. Roachford. Was ist das denn?
Keine Ahnung.
Ist das eine
Band? Irgendwie was zu essen.
Tom Gregory, wer ist das?
Weiß ich nicht. Okay.
Danke an die Musikexpertin. Ray Garvey kriege ich noch hin, Yvonne Cutterfeld habe ich auch schon mal gehört. Mark Forster darf schon mal hier auch wieder auftreten. Nico Santos hat auch nichts zu tun, T.S. Ullmann und Giovanni Zarella, die sind auch noch
mal
dabei.
Max Giesinger ist nicht dabei.
So wie ich das hier verstanden habe, nicht.
Crazy, okay.
Ja, verrückt. Vielleicht ist er an der Stelle wieder irgendwo anders zugeschaltet, ich weiß es nicht.
Ja, auf Instagram wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Also, wer da Lust hat auf ein großes Live-Wohnzimmerkonzert, der kann am Freitag oder Samstag, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, kann da mal reinschalten und Joko und Steven Gätchen beim Moderieren, wie das auch immer dann aussieht, zuschauen. Die werden es ja bestimmt auch von zu Hause machen. Also, das wird wieder ein großes Webcam-Festival mit pixeligen Bildern und irgendwie unaufgeräumten Hintergründen. Hast du das gesehen bei Günther Jauch, wie das aussah bei ihm?
Ja, komisch irgendwie. Also es sah irgendwie gar nicht so richtig
nicht
häuslich aus.
Der hatte ein riesiges Anwesen, aber das sah aus wie so eine Werkstatt irgendwie. Im Hintergrund irgendwie so weiß ich nicht, so unaufgeräumte Schachteln oder so. Also hätte man auch mal überlegen können, ob der nicht einfach mal die Kamera einfach ein bisschen drehen könnte oder ob es da noch fürchterlicher aussieht in der anderen Ecke. Man weiß es nicht. Am Samstag auf jeden Fall gibt es auch noch mehr Musik, aber vielleicht auch für Volksmusikfans und Schlagerfans gibt es was. Und zwar im MDR. Nee, Quatsch, im SWR. Da gibt es die große Musikshow. Wir halten zusammen mit Andy Borg. 2 Stunden live. Er erfüllt die Musikwünsche seiner Zuschauer. Also da kannst du tatsächlich anrufen oder kannst du jetzt schon irgendwie E-Mails schreiben oder so und dir dann Lieder wünschen. Und dann werden da entweder auch per Skype-Konferenz Volksmusikstars und Schlagerstars aus aller Welt angerufen und die singen dann auch. Oder er selber spielt auch Lieder. Also ich weiß nicht ganz genau, ob er dann auch singen wird, ich weiß es nicht, aber das ist halt für Volksmusikfans dann das Angebot. Da bist du ja auch dann angesprochen.
Ja, auf jeden Fall.
So, aber du bist ja auch jemand, der gerne mal Liebesgruß verschickt, oder? Du hast
ist
auch schon
es
mal,
so?
Ja, also hätte ich dir jetzt schon in die Richtung eingeordnet. Und zwar beim MDR gibt es die Show All You Need Is Love.
Ja.
Und zwar moderiert von Sarah von Neuburg und Peter Heller. Und da sind Schauspielerinnen und Schauspieler Anna Thalbach und Charles Brauer sowie Musikerinnen und Musiker wie Michael Schulte und Jeanette Biedermann zu Gast, also auch per Videoschalte. Und die lesen dann, das steht hier wirklich so da, die lesen Liebesgedichte vor und Liebesgrüße aus aller Welt werden die dann auch irgendwie zum Besten geben. Also die kann man auch einschicken, man kann Fotos teilen als Zuschauer. Dann werden die auch irgendwie Teil der Sendung. Also da gibt es auch eine neue Live-Show, die jetzt speziell für die Corona-geplagten Leute, also die Leute, die jetzt zu Hause sitzen, geeignet ist vielleicht, die jetzt absolut nichts anderes zu tun haben und die, glaube ich, komplett den Lebenssinn aufgegeben haben. Die können jetzt beim MDR irgendwie Liebesgrüße einschicken.
Ja, cool. Die Begeisterung ist groß.
Jetzt kommen wir aber langsam mal zu den ganzen Tipps, die wir jetzt haben, die jetzt dazu da sind, um euch ein bisschen die Zeit schöner zu machen, vielleicht, dass man nicht beim NDR am Samstag einschalten muss, vielleicht, dass man auch nicht ihr Musikwünsche an Andy Borg schicken muss, sondern dass man sich vielleicht anderweitig beschäftigen könnte noch zu Hause. Und zwar mit Serien und Reality-Formaten, die, glaube ich, speziell auch dafür geeignet sind, dass sie einem jetzt so ein bisschen auch eine leichtere Stimmung vermitteln. Weil man kann jetzt natürlich, ich könnte jetzt 1000 Tipps auch raushauen für irgendwelche Dramaserien, aber ich glaube, das ist jetzt gerade auch nicht der richtige Moment dazu. Man will sich auch so ein bisschen ablenken, man will in eine leichtere Stimmung reinkommen und ich glaube, unsere beiden Tipps sind dafür ganz gut geeignet. Wir beginnen mal mit einem Format, worüber wir schon oft auch, also wir beide vor allem auch schon oft gesprochen haben und zwar wieder mal eine neue Ausgabe von The Circle und dieses Mal in Brasilien. Das ist jetzt seit 2-3 Wochen auch online bei Netflix und wir haben alles gesehen. Ich habe alles gesehen, dir fehlen glaube ich noch 1-2 Folgen.
Ja, genau.
Genau. Wie hat es dir gefallen? Also kann die Staffel für dich mithalten mit dem britischen Format, mit dem amerikanischen Format auch?
Also mir hat es sehr gut gefallen. Es war auf jeden Fall anders als die letzten Staffeln aus der UK und auch den USA. Aber auf jeden Fall nicht im negativen Sinne. Was mir halt aufgefallen ist, war auf jeden Fall, dass viel mehr gespielt wurde als bei den anderen Staffeln. Es war ein bisschen gemeiner als sonst.
Ja, der Brasilianer ist irgendwie ein bisschen hinterhältiger, habe ich jetzt so. Also zumindest von dieser kleinen Menge an Leuten da irgendwie wahrgenommen. Ja, da waren schon ein paar Spieler dabei, die schon ziemlich durchtrieben waren. Also wir haben auch schon ein bisschen diskutiert über unsere Lieblinge so unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und bei mir war es ein Mensch, der später erst dazu gekommen ist. Und zwar, wie heißt der denn echt?
Raphael, ja.
Raphael, Raffi oder irgendwie war dann die Kurzform. Und der ist eingezogen als seine beste Freundin Anna. Und das ist wirklich so eine kleine Ratte irgendwie. Der war irgendwie ziemlich hinterhältig, war wirklich auch gemein. Ich habe ja das Finale auch schon gesehen und da wurde dann auch darüber diskutiert, dass er so irgendwie der meistgehasste im Haus war. Der hat auch eine ganz, verrate ich jetzt mal noch nicht, was ich jetzt gerade sagen wollte, aber er hat schon sehr gemeine Sachen auch gesagt, sage ich mal. Wer war denn deiner Meinung nach so der herausragende Spieler oder die Spielerin, die jetzt irgendwie so die auffälligste vielleicht auch war?
Also ich würde sagen, wer mit am heftigsten gespielt hat, auch strategisch, war, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wie man den ausspricht.
JP.
Ja. Ich glaube, die sagen immer Jappé oder so.
Ja, Jappapé oder Jakapé.
Ja, ich glaube, das J ist halt bei denen irgendwie Jappé, keine Ahnung. JP könnte man auch sagen. Ich weiß, also ich glaube, der hat auch nicht gesagt, wie er richtig heißt, oder? Oder habe ich es vergessen?
Also ich habe es online gelesen, aber der hat so einen komplizierteren Namen. Ich glaube, deswegen hat er auch so eine Kurzform gewählt. Ähnlich wie Barnett aus Love is Blind, glaube ich. Das wissen ja auch viele nicht, dass das sein Nachname ist. Aber egal. Was wolltest du sagen? Der hat dir gut gefallen.
Nee, ich hasse den ganz doll. Aber der spielt auf jeden Fall krass. Also ich finde den fürchterlich. Ich hasse es. Und es ist auch dadurch, dass der relativ doll auffällt und von Anfang an sehr strategisch auch vorgegangen ist, dort sich eben Leute gesucht hat, mit denen er so Gruppen und Allianzen bilden kann. Ja, dadurch sieht man auch viel von dem und das macht mich wahnsinnig, aber man muss halt auch sagen, dass er das alles ganz gut gemacht hat. Ja, und ansonsten mag ich die beiden Zwillinge auch ganz gerne. Also die finde ich auch so irgendwie ganz witzig und sympathisch und die spielen ihre Rolle halt auch mega gut.
Also Luma meinst du, das ist auch genau. Ein Catfish, also da ist ein Zwillingspaar ist eingezogen, zwei schwule Männer, die auch wirklich super ähnlich aussehen. Und die sind eben, wie wir es schon aus dem amerikanischen Format kennen, zusammen eingezogen in eine Wohnung und haben dann zusammen Luma gespielt. Also die heißen, glaube ich, Lukas und Mario oder wie auch immer.
Marcel.
Genau. Die haben eben einen Charakter gespielt und haben das auch super gut gemacht.
Ja.
Auch wirklich auch gute Spieler gewesen, sehr analytisch vorgegangen. Und das ist auch, also ich sehe es genau wie du. Mir hat es sehr gefallen, das habe ich ja bei der amerikanischen Variante so vermisst irgendwie, ein guter Spieler irgendwie drin war, weil die haben halt alles auf diese Freundschaft gesetzt.
Genau.
Und so.
Das gibt es jetzt hier gar nicht irgendwie. Also so eine richtige enge Freundschaft, wie es jetzt zum Beispiel auch bei Joey und Shubham in den USA war, gibt es jetzt hier gar nicht, habe ich das Gefühl.
Nee, also es saßen dann im Finale wirklich auch Leute, die gesagt haben, ich will mit den Leuten irgendwie nichts zu tun haben oder so.
Oh, wirklich?
Ja, das geht noch ein bisschen ab. Also gerade auch die vorletzte Folge war da wirklich auch nochmal extrem. Also das ist schon ein bisschen für die Leute, die auch jetzt so ein bisschen Konfro brauchen, ist das schon auch ein guter Tipp. Ich fand, dass es ein bisschen gemächlich losging. Also am Anfang die Dynamik super ähnlich im Vergleich zu den USA. Und das hat mich so ein bisschen gestört, dass es so ähnlich war. Also da sind auch wirklich exakt die gleichen Typen eingezogen. Also wir haben noch Dumaresque zum Beispiel. Das ist so der, wie hieß er, Chris? Aber bloß noch ein paar Nummern krasser. Also
drüber,
Dumaresque. Bei ihm war ich dann froh, dass ich auf die deutsche Synchro irgendwann umgestellt habe, weil da so ein bisschen seine Stimme leiser gezogen wurde.
Es ist wirklich, wirklich anstrengend. Also.
Also super extrovertierter Typ auf jeden Fall. Dann hatten wir auch noch lange dabei auf jeden Fall Lorraine.
Oh ja, die mochte ich.
Die mochtest du?
Natürlich mochte ich die.
Ja, ich mochte die auch, ich mochte die mehr zum Beispiel als Marina. Marina finde ich total überschätzt. Ja. Ich fand die wirklich super nervig. Ich fand es total kacke, dass die immer angefangen hat zu heulen bei jeder Kleinigkeit. Wenn ich auch gut fand, war Gayball übrigens. Der leider viel zu schnell ausgeschieden
der
ist.
Der hat dieser aber Gamer-Typ. Wirklich schlecht, ja, der hat sich aber schlecht gegeben irgendwie. Also, wie die anderen.
Foto, ey. Was soll
ja,
das denn?
Das Foto war einfach kacke gewählt und er hat ja auch wirklich, wenn man dann so die Gespräche zwischen denen gesehen hat, wenn er dann mal in den Chat angefangen hat mit jemandem, also weiß ich nicht, ich glaube, der hatte das wirklich nicht so gut drauf, sich über diese Nachrichten zu verständigen. Das war immer alles ja sehr hölzern und gewollt irgendwie. Also ich konnte schon verstehen, dass er dann ja doch relativ schnell raus musste.
Genau, wie übrigens dieser Rob, der seine Freundin, glaube ich, gespielt hat, Julia.
Ja, also das war ja auch, was war das?
Der
das
auch
war
super schlecht war.
Ja, total.
Also das ist eben alles so, das ist das erste Viertel, wo ich sagen würde, okay, das ist wirklich nicht besonders gut von allen Beteiligten, weil da auch wirklich schlechte Spieler dabei waren. Aber dann, so ab Mittelteil, finde ich, geht es richtig ab, weil es dann auch eben mehr Konfo wird. Ein paar Spiele fand ich noch hervorhebenswert. Natürlich haben die das so bezogen, so auf dieses Brasilianische und so. Karneval gab es dann gleich am Anfang einmal. Dann gab es so eine Poolparty irgendwann noch. Und dann gab es so ein mega dummes Sternzeichenspiel. Dieses Esoterische, das gehört irgendwie auch zur Kultur irgendwie so dazu. Und gerade auch Dumaresque war da irgendwie auch ganz vorne dabei, dass er immer an so Sachen auch geglaubt hat. Dann gab es auch noch ein geiles Spiel, fand ich, mit diesen Tänzen. Das gab es ja auch, glaube ich, in der US-Version schon mal.
Genau, ja. In Großbritannien gab es das auch. Das mag ich auch. Das ist echt lustig.
Und die Mega-Konfro, muss man sagen, gab es bei den Porträts.
Ja.
Was ich gar nicht so gedacht hätte. Normalerweise malen die sich ja dann mega schön und so und versuchen schon irgendwie auch so nett zu sein bei diesen Porträts, wo die eben anonyme Porträts malen müssen für andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und da gab es aber jetzt wirklich die Situation, dass da wirklich einige so die schlimmsten Vorwürfe so da auch drauf geschrieben haben teilweise. Mhm. Also die haben wirklich auch so Sprechblasen und alles gemacht. Also da gab es auch wirklich Stress dann dabei. Also sehr interessant, was da alles passiert ist. Und wir hatten wieder einen Moment, der sich fast doppelt mit dem Moment, den wir in der US-Version gesehen haben. Damals zwischen Joey und Miranda hieß sie. Mhm. Also wer jetzt das kennt und weiß, was da passiert ist, der weiß auch, was in der brasilianischen Variante dann nochmal passiert.
Ja, ein bisschen abgeschwächter, würde ich sagen, ja. Aber nicht weniger unangenehm.
Ja, aber diese Arkel, zu dem haben wir auch noch nichts gesagt, oder Arkel oder
ja,
wie
den
auch immer.
Also,
den fand ich auch super unsympathisch.
Ja, unsympathisch irgendwie. Ich kriege immer ein richtig unangenehmes Gefühl, so wenn ich den gesehen habe. Ich weiß nicht warum, der war halt auch so aufdringlich irgendwie schon in den Chats und als er dann zu Lorraine, wie auch immer sie heißt, gehen durfte, dann dachte ich so, oh mein Gott, bitte geh wieder, lass ihn Ruhe.
Ja, so viel zu The Circle Brasilien. Von uns, glaube ich, immer noch eine Empfehlung. Das Format ist immer noch toll. Ja. Es ist natürlich immer so ein bisschen auch abhängig von den Spielerinnen und Spielern, aber man muss sagen, hier wurde dann nochmal eine andere Variante irgendwie so dazugefügt mit so wirklich durchtriebenen Spielern. Hat mir auch mal gefallen. Also so herzlich wie die US-Version war, so herzlos war die jetzt teilweise hier in Brasilien.
Ja, das stimmt.
Ich finde, die deutsche Synchro ist auch in Ordnung. Kann man wirklich machen, weil mir ging es mit der Zeit einfach, mir war es zu anstrengend, das permanent zu lesen, die Untertitel, weil es ja wirklich auch so schnell ist. Ich habe normalerweise kein Problem mit Untertiteln, aber hier ist es halt super schnell.
Ja, es ist echt schnell. Stimmt schon.
Ja, deswegen keine Schande, glaube ich, da auch mal umzuschalten. Und wo wir gerade bei The Circle sind, gleich nochmal die Meldung. Es gab auch die große Reality-Ankündigung bei Netflix in der Woche, dass The Circle und Love is Blind, was ja auch viele Fans hatte und hat, auch hier im Podcast mit Adi zum Beispiel, die beiden Formate wurden um jeweils 2 weitere Staffeln verlängert. Also auch in den USA, glaube ich, sind wir beide damit sehr zufrieden, dass da 2021 dann wieder mehr zu sehen sein wird.
Ja, finde ich cool.
Ja, mal gucken, wer dann, was man dann da für eine Variante noch des Spiels sieht. Jetzt startet ja schon sehr bald, am 9. April, die französische Variante.
Ach cool.
Ja, okay. Das ist auch bald jetzt schon. Und ich hätte jetzt den Vorschlag gemacht, dass wir, wenn es da natürlich, also ich weiß, dass es ja damals bei unserer ersten Show über The Circle einige Fans gab davon und einige, die jetzt darauf gestoßen sind. Wenn es da Bedarf gibt, dann sagt mal Bescheid, weil dann könnten wir vielleicht so ein kleines FFA oder Fernsehen für alle Twitter-Game dazu machen. Oder irgendwie, dass wir vielleicht hier auch Netflix-Party oder so mal ausprobieren, zusammen, dass wir das, also das wäre jetzt mein Vorschlag, so, es hat ja irgendwie jeder so aktuell, dass er so ein bisschen versucht, auch die Leute zu unterhalten in der Zeit jetzt, in der wir jetzt zu Hause sitzen. Also wäre mein Vorschlag am 9. April, wer da Lust hat, könnten wir mal zusammen dazu twittern. Also wenn ihr Lust habt, dann organisieren wir das gerne. Oder was heißt organisieren? Wir rufen mal dazu auf und dann seid ihr entweder da oder nicht. Das ist ja halt das Einzige, was wir machen können. Aber wäre jetzt mein Vorschlag. Wenn da jemand Lust hat, dann sagt mal Bescheid. Hashtag Fernsehen für alle. Könnt ihr mal sagen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und werde das auf jeden Fall da wieder gucken, wenn es soweit ist. Du auch.
Ja, ich auch auf jeden Fall.
So, jetzt aber vom Titel eine Serie, die perfekt in die Zeit passt oder passen sollte. Feel Good. Dazu kommen wir jetzt. Eine kleine, aber feine Dramedy, würde ich am ersten sagen, die jetzt auch am vergangenen Freitag bei Netflix gestartet ist, jetzt eine Woche schon online ist. Und wir beide haben sie gesehen. Du hast sie noch nicht ganz fertig geguckt, aber hast einen ganz guten Eindruck, glaube ich, nach 4 oder 3 Folgen. Wie hat es dir denn bisher gefallen? Und ist es jetzt, findest du, ein guter Tipp jetzt für diese Quarantänezeit?
Ja, also ich finde schon, das ist ein guter Tipp für die Zeit jetzt, weil es guckt sich schnell weg. Eine Folge geht 25 Minuten. Eine Staffel hat 6 Folgen, also man kann das eigentlich in einem Rutsch ganz gut weggucken. Es ist keine schwere Kost oder so. Es ist witzig und realistisch, was mir auch immer ganz gut gefällt. Genau.
Worum geht's denn? Da können wir vielleicht mal anfangen.
Ach so, ja, stimmt.
Nein, ich habe dich ja danach gefragt, aber trotzdem sollten wir kurz noch sagen, worum es geht. Es ist jetzt auch kein mega neuer Plot, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt einfach eine schöne, gearbeitete Serie mit einem bekannten Thema, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Also es geht um May. Die ist Comedian und sie tritt ab und zu in einem Club auf. Und dort lernt sie ihre Freundin kennen, Georgina oder George, wie sie genannt wird. Die Serie verfolgt dann quasi deren Beziehungen und eben auch die Probleme, die beide so haben und die dann eben auch Auswirkungen auf die Beziehung der beiden hat.
Genau, also ich glaube, der Punkt ist, den man herausheben muss, dass die wirklich schon nach sehr schneller Zeit in der Serie zusammenziehen. Und dass es jetzt wirklich nicht so um das Daten geht von den beiden, sondern es ist ja relativ klar, dass die sehr schnell zusammenkommen und dann eben zusammenleben. Also es geht mehr um dieses Zusammenleben in dieser Beziehung, genau. Und ja, da gibt es halt eben so typische Proben, auf die die Beziehung dann gestellt wird. Also klar, für George ist es zum Beispiel die erste gleichgeschlechtliche Beziehung. Das hat halt so ein bisschen Konflikt bei ihr, mit ihren Freunden, mit ihrer Familie, weil sie halt noch Probleme hat, sich so zu outen, öffentlich zu outen, weil bei sich zu Hause zusammen mit May klappt das halt alles ganz gut. Aber dann, wenn es darum geht, das öffentlich auch zu machen, da gibt es halt noch Probleme. Und May hat ja auch einen Hintergrund, den ich jetzt eher mal in diese Drama-Ecke von dieser ganzen Serie irgendwie verorten würde. Weil immer lustig, muss man sagen, ist es jetzt auch nicht.
Nee, das stimmt. Also sie ist eine Ex-Abhängige, könnte man das so sagen? Ja, genau. Und geht eben auch zu diesen Treffen und lernt da auch eine andere Frau kennen, die auch eine größere Bedeutung in ihrem Leben spielt, die ein bisschen weird ist so, ein bisschen crazy. Wie hieß sie nochmal? Maggie oder so?
Ich glaube schon, ja.
Ja, Maggie, mit der trifft sie sich dann öfter. Und
ja, es wird klar, dass alle diese Ex-Abhängigen sich irgendwie eine andere alternative Sucht suchen.
Ja.
Bei dieser Maggie ist es, also Kaffee trinkt die in Unmengen, aber halt auch so eine Besessenheit auch von dem Leben ihrer Tochter und so. Da gibt es auch so eine kleine Side-Story. Und bei May, muss man sagen, ist es halt vor allem ihr Beziehungsleben, was sie irgendwie so exzessiv betreibt. Oder ja, sie verliebt sich halt extrem stark in diese Person halt, auch in diesem Fall in George. Ja. Das führt dann halt auch zu Konflikten, dass sie halt wirklich, das ist halt der einzige Lebensinhalt auf einmal für sie so. Während halt für George das alles noch so ein ganz normaler Anfang einer Beziehung ist, ist halt May da schon immer so voll drin. Und das ist halt dann auch immer so ein kleiner Konflikt auf jeden Fall. Ja, Comedy oder Drama habe ich mir noch aufgeschrieben. Was kann man jetzt so sagen? Also findest du, da überwiegt eins von beiden? Weil und findest du vor allem, dass der Titel auch zutrifft? Also Feel Good, du hast ja schon gesagt, es ist einfach zu schauen, aber fühlt man sich jetzt danach besser oder schlechter? Was überwiegt da für dich?
Also mir hat es eigentlich ein gutes Gefühl gegeben. Ich fand jetzt nicht, dass es super dramatisch, also klar hat schon so traurige Momente oder ja nachdenkliche Momente, aber ich fand trotzdem, dass Comedy da trotzdem immer ein bisschen durchkommt. Selbst wenn es gerade um ein ernstes Thema geht, kommt so kurz darauf doch so ein kleiner Witz oder so. Also ja, ich finde schon, dass Comedy dann doch überwiegt als, aber ich habe jetzt auch nur bis zur vierten Folge geguckt. Ja. Wenn jetzt doch noch was Riesiges, Schlimmes passiert, dann ja.
Ich würde schon sagen, dass es am Ende ein bisschen dramatischer wird, aber ich würde dir eigentlich zustimmen, weil ich habe auch in den Kritiken immer mal wieder gelesen und da war so die Meinung eher, dass es Richtung Drama tendiert. Aber also ich konnte es nicht so wirklich verstehen. Also klar, vor allem diese Drogenthematik, die ist schon düster, aber und wird auch vor allem dann auch filmisch auch sehr düster umgesetzt. Da gibt es dann so ein Pfeifen im Ohr, was sie dann immer so hört, wenn sie immer irgendwelche Drogen sieht oder irgendwie, wenn sie so in Versuchung kommt. Aber so vor allem der Pilot und also die ganz erste Folge, die ist wirklich so ein klassischer Aufbau von so einer Rom-Com eigentlich. Und es geht dann auch so weiter. Also diese ganze Geschichte mit den Eltern und sowas, das ist immer so eine kleine lockere Note zwischendrin, die eigentlich immer dann das Ganze auch auflockert und wieder eher Richtung Feelgood eben zieht, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt keine Drogengeschichte, wo man sich danach irgendwie schlecht fühlt oder die einen jetzt runterzieht oder so. Also ich würde auch sagen, dass eher die Comedy überwiegt. Ich würde noch ganz kurz sagen zu den Schauspielerinnen, dass die erstens eine wahnsinnig gute Chemie haben und bei Mae Martin muss man sagen, dass die eigentlich eine komplette Unbekannte ist. Ich habe die noch nie davor
gesehen. Nee, ich kannte die auch nicht.
Sie ist wirklich Comedian, also das stimmt ja, aber schauspielerisch ist die davor auch noch nicht aufgefallen, also noch niemanden ist sie aufgefallen. Ich finde aber, dass sie das so gut spielt, vor allem auch in den Dramaszenen, also gar nicht mal so sehr nur im Comedy-Bereich, allgemein eine total wahnsinnig gute Leistung von beiden. Vor allem aber auch Charlotte Ritchie als George. Sehr lustig, also vor allem auch so im Gesicht und so, was die alles mit der Mimik macht und so. Auch eine sehr gute Leistung.
Ja, ich mochte die auch sehr gerne. Und also es ist doch auch so, dass sie im echten Leben auch drogenabhängig war, ne? Also ich habe sie, glaube, gegoogelt und da stand es, dass es so ein bisschen, teilweise so ein bisschen biografisch ist und sie ist, glaube, seit sehr, sehr langer Zeit clean. Es ist jetzt nicht so, als wäre das erst letztes Jahr alles passiert.
Ja, macht ja Sinn, also dass sie da so ein bisschen autobiografisch auch vorgeht. Sie hat ja auch mitgeschrieben an der ganzen Serie, ist ja auch klar.
Ja.
Ja, so viel zu viel. Gut, ich glaube, wir sind relativ positiv nach dieser Serie. Du wirst doch bestimmt fertig schauen. Ich habe schon fertig geschaut und kann auch sagen, das Ende ist gut. Und für 3 Stunden wirklich, die man da investiert, weniger sogar, ist es wirklich ein toller Tipp, vor allem jetzt für die Quarantänezeit sollte man unbedingt mal reinschauen, vor allem der Pilot. Also investiert diese 25 Minuten und dann werdet ihr, glaube ich, unbedingt auch weiterschauen wollen, weil der wirklich sehr, sehr gut ist, finde ich, der Pilot.
Ja, finde ich auch.
Der spiegelt auch sehr gut wider, was da noch kommen wird. Jetzt habe ich auch in dem Zusammenhang noch einen Vorschlag für euch und zwar eine Sache, die ich schon länger mal vorhab und zwar eine neue Rubrik, an der ihr aber in irgendeiner Form teilnehmen müsst, sonst macht sie keinen Sinn. Und zwar der Fernsehen für Algorithmus, habe ich den mal genannt, diese Rubrik.
Okay.
Ja, und das ist jetzt ein Angebot von mir oder auch, da seid auch gerne ihr als Gäste eingeladen, wenn ihr was seht unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Und zwar, jeder, der gerne da teilnehmen würde, kann unter dem Hashtag Fernsehen für alle gerne 2 bis 3 Serien einschicken, die ihr gerne schaut und vielleicht noch eine, die ihr überhaupt nicht gerne mochtet, die vielleicht sehr populär ist, aber die ihr nicht gerne mögt. Und dazu vielleicht eure Streaming-Anbieter, die ihr habt oder abonniert habt, die vielleicht noch angeben. Und dann sind wir in der Aufgabe, für euch quasi die perfekten Empfehlungen rauszugeben. Also das wäre jetzt mein Vorschlag, Hashtag Fernsehen für alle, der Fernsehen für Algorithmus. Da einfach 2 bis 3 Inhalte einschicken, die ihr gerne mögt, eins, das ihr nicht gerne mögt und dazu die Streaming-Anbieter. Und dann kommt eine persönliche Empfehlung von uns. Da werden wir sehr zuverlässig antworten. So unübersichtlich sind diese ganzen Zuschriften da jetzt nicht, dass wir da nicht alle persönlich darauf antworten können. Also das wäre unser Angebot jetzt für die Corona-Zeit, für die Quarantäne-Zeit, damit ihr auch perfekt ausgewählte Tipps für euch habt. Also der Fernsehen für Algorithmus wartet auf eure Zuschriften unter dem Hashtag Fernsehen für alle. So, jetzt sind wir schon weit fortgeschritten in der Zeit, aber wir wollen gleich trotzdem noch mal was spielen. Davor aber noch ganz kurz, wir werden in der nächsten Folge ganz stark eingehen auf Promis unter Palmen. Aber ich würde gerne noch deine Meinung dazu hören, wie du die erste Folge fandest.
Ich fand es ganz, ganz fürchterlich und ganz, ganz toll.
Weil es so viele Trash-Promis auf einen Haufen sind, die ja irgendwie fast schon zu viel auf einen Haufen sind, habe ich das Gefühl. Hm. Aber ja, es war sehr unterhaltsam, glaube ich. Das muss man an der Stelle einfach mal festhalten.
Ja, auf jeden Fall. Also die Auswahl der Leute ist richtig gut getroffen. Da wohnen Leute zusammen, von denen ich mir nie hätte träumen lassen, dass die mal zusammen in einer Sendung sitzen. Ja, ich glaube, es kann nur noch schlimmer und besser werden.
Also man hat ja schon diese Vorschauen gesehen auf die kommenden Wochen. Und ja, das war ja wirklich, also das war ja teilweise, fragt man sich, ob man das überhaupt zeigen kann, wie da Claudia Obert auf den Ozean zusteuert mit Sektglas oder Weinglas in der Hand und jetzt irgendwie aufs Meer zugeht und irgendwie mit allem abgeschlossen hat. Also das ist, ich weiß nicht, ob man das so zeigen kann im Trash-Fernsehen, ich weiß es nicht, weil die ja auch stockbesoffen ist die ganze Zeit. Aber also da wird schon noch einiges passieren und wie dann auch Desiree Nick völlig die Fassung verliert da.
Ja, die schreit ja da nur, glaube ich.
Ja, die wird ja wirklich auch handgreiflich teilweise. Mhm. Und dann hat man diesen Koffer auch gesehen, der dann hier die Treppen runterrutscht.
Ja. Ich hab dir packen geholfen.
Da kommt doch was auf uns zu, glaube ich, was wir uns auf jeden Fall mal notieren sollten, auch für die TV-Highlights des Jahres dann schon wieder. Da
ja, auf jeden Fall. Allein die erste Folge war ja, da ist ja so viel passiert.
Ja, deswegen sage ich, es ist fast schon zu viel eigentlich, weil man ist gar nicht mehr hinterhergekommen mit Twittern eigentlich, weil an der Stelle hat irgendwie Desiree Nick dann mit Matthias über hier Claudia gelästert, dann hat wieder Ronald Schill den nächsten sexistischen Spruch gebracht und so. Das ging ja alles Schlag auf Schlag. Dann gab es auch noch hier Janine Pink und Tobi Wegener, die ganze Sache.
Ja, stimmt. Ja.
Man vergisst ja schon wieder alles, was da überhaupt in dieser einen Folge nur passiert ist. Wie soll das erst in den nächsten Wochen werden? Man weiß es nicht. Wir werden aber dranbleiben. Nächste Woche dann mehr Details auch zu Promis unter Palmen. Nur hier mal ganz kurz unser erster Eindruck. So, jetzt spielen wir aber noch was, um vielleicht alle noch ein bisschen am Ende aufzuheitern nach dieser sehr düsteren Sendung heute. Nein, wir haben ja versucht, das Beste draus zu machen aus dieser neuen Situation. So, und jetzt spielen wir aber wieder unser beliebtes Spiel Finde ich Bombe, die Bombe liegt neben mir. Ich habe wieder jemanden beauftragt, hier die Kategorien festzulegen. In dieser Woche war es Selma, die uns ja beide sehr gut kennt und dementsprechend auch ganz gut weiß, womit wir uns gut auskennen und womit wir uns vielleicht nicht gut auskennen.
Ja, ich hoffe es.
Die Regeln sind aber klar, oder? Also gleich tickt die Bombe und wir nennen jetzt abwechselnd dann unsere Assoziation und wer dann am Ende derjenige ist, bei dem die Bombe explodiert, der bekommt einen Minuspunkt und der mit den wenigsten Minuspunkten gewinnt am Ende.
Ja.
Okay, dann beginnen wir mit der ersten Kategorie und ich schaue mir das jetzt auch zum ersten Mal an hier, die Nachricht von Selma, und zwar die erste Kategorie lautet Promi Big Brother Teilnehmerinnen. Oder TeilnehmerInnen, muss man sagen. Also beides.
Mhm.
Okay,
ja.
Los. Du fängst
Johnny
an.
Pink.
Tobi Wegener.
Lilo von Kiesewetter.
Ronald Schill.
Theresia von Topmodel.
Eva Benetatu.
Manu.
Ja, das war's. Leider. Die Bombe ist erbarmungslos. Die ist unberechenbar und hat bei dir zugeschlagen. Ein Minuspunkt für dich. Nächste Kategorie. Oh Gott. Hogwarts-Professorinnen oder Professoren.
Alter, McGonagall.
Professor Sprout.
Dumbledore.
Snape.
Oh, was ist das? Hallo?
Ich mach nichts damit, ich schwöre.
Ja.
Ich habe nichts hier. Nein, ich mach nichts. Sie ist das absolute Zufallsprinzip.
Okay.
Also zwei Minuspunkte für dich. Wir haben noch, sie hat fünf Kategorien hier mir geschickt. Okay, also du hast noch alle Chancen. So. The Circle US-Kandidatinnen.
Miranda.
Joey.
Shubham.
Warte mal, Sammy.
Chris.
Wie ist der Langweilige nochmal? Ben? Nee. Ed und seine Mutter.
Scheiße, wen gibt's denn noch? Fuck! Oh mein Gott!
Oh, zum Glück ist mir Ed noch eingefallen.
Ja, stimmt.
Ja, drei Minuspunkte für dich. Man muss aber sagen, die letzte Kategorie ergibt minus 100.000 Punkte. Also, ist noch alles drin. Okay?
Cool. Ja.
Ja. Okay. Vorletzte Kategorie lautet Orange is the New Black Charaktere.
Piper.
Alex.
Boo.
Crazy Eyes.
Red.
Tiffany.
Pussy.
Pornstash.
Oh mein Gott. Hier, Natalie, bla bla bla.
McCullough.
Fuck. Mir fällt nichts mehr ein.
Doch. Es gibt 800 Charaktere. Der größte Cast ever und dir fällt nichts ein, oder was?
Ja, mir fällt kein Name ein.
Der Druck ist so hoch.
Ja.
Die Bombe hört nicht auf.
Ich habe keinen einzigen Namen im Kopf. Keine Ahnung.
Luschek hätte ich jetzt als nächster gesagt. Zum Beispiel.
Ah ja, ich bin wirklich, ich habe auch an die ganzen Gefängniswärter gedacht. Mir ist kein Name eingefallen.
Na gut, letzte Kategorie und wer hier verliert, der hat im Endeffekt verloren, weil es hier minus 100.000 Punkte gibt. Also
für ich habe doch eh schon minus 100.000.
Nein, du hast minus 4.
Hey, ich habe doch gerade verloren.
Die letzte gab nochmal normal minus 1.
Okay, ja.
Jetzt kommt die alles entscheidende Kategorie und zwar mit der Kategorie Sat.1 Sendungen.
Oh mein Gott. Big Brother.
Promi Big Brother.
Was läuft denn auf Sat 1? Dancing on Ice.
Hochzeit auf den ersten Blick.
Das große Backen.
The Biggest Loser.
Das große Promi-Backen.
Nein. Da muss man jetzt vielleicht nochmal den Schiedsrichter fragen. Du hast das große Backen gesagt?
Ja.
Gibt's das überhaupt in der Nicht-Promi-Version?
Natürlich. Hallo, das gucke ich auch jedes Jahr.
Na gut.
Ja.
Ja, dann habe ich wohl verloren. Habe ich minus 100.000 zu minus 4 verloren. Ja, muss man
ich meine,
damit
es
jetzt
war
umgehen?
Sehr knapp. Ich habe auf das Bombenknallen habe ich meine Antwort noch gesagt.
Ja, das war schon noch zulässig. Also ich habe ja nochmal nebenbei auch nochmal in internationalen Statuten gelesen. Das ist tatsächlich erlaubt, während des Knallens noch die Antwort zu sagen. Deswegen,
ja,
herzlichen Glückwunsch. Du hast in deinem ersten Versuch hier in diesem Spiel bei Finde ich Bombe auch sofort gewonnen. Perfekt. Sehr gut.
Super, ich habe auch super, super gespielt.
So schlecht war es gar nicht. Das war immer sehr, sehr knapp.
Naja. Ja, der Druck ist schon sehr hoch.
Ja, diese Bombe, die ist wirklich, das ist auch eine Belastung für mich, hier die in der Hand zu halten. Allein schon, ich zitter da auch, wenn ich die in der Hand habe, weil das ist wirklich so ein Druck auch mental. Das ist wirklich schwierig. Naja, so viel zu Find ich Bombe. Danke an Selma für das Entwerfen der Kategorien natürlich wie immer. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, wo man dir eigentlich folgen kann und wie du die Folge eigentlich heute bewerten würdest, auf einer Skala von 1 bis 5 Sternen zum Beispiel.
Also folgen kann man mir immer noch auf Twitter und da heiße ich @NatalieK. Vor allem sollte man das tun, wenn man auch Promis unter Palmen verfolgt, weil ich glaube, ich habe gestern so viel getwittert wie in den letzten 3 Monaten nicht. und ansonsten würde ich die Folge würde ich die Folge mit einer mit 5 Sternen bewerten. Und ich würde als Kommentar würde ich hinterlassen, wichtig.
Wir haben es vorher schon gesagt, also gerne mal uns eure Einkaufslisten für eure Großeltern da reinposten, was auch immer euch einfällt, uns möglichst gut zu verwirren in diesen Bewertungen. Hauptsache 5 Sterne hinterlassen, das ist die Hauptsache. Aber wir freuen uns auch auf den Inhalt, was da drin steht. Uns kann man folgen, @FernsehenFA. Da kann man uns folgen bei Twitter. Like und Retweet ist auch ganz wichtig. Also wenn ihr mal irgendwas seht, gerne auch liken und retweeten. Das vervielfacht unsere Reichweite ja noch, weil ihr wahrscheinlich auch super reichweitenstark seid auf Twitter. #FernsehenFAlle. Wir haben es schon gesagt, es gab von uns das kleine Angebot. Erstens für eine kleine Watch-Party zu The Circle Frankreich dann, wenn es losgeht am 9. April. Und zweiter Auftrag, den ihr habt, also Fernsehen für Algorithmus, das vielleicht mal zu nutzen. Wir würden uns freuen, wenn wir da ein paar Serien vielleicht oder ein paar Programme an den Mann bringen könnten oder an die Frau bringen könnten, wenn wir ein paar Empfehlungen raushauen könnten und euch ein bisschen die Quarantänezeit versüßen könnten. Das alles also bitte gerne machen. Wir freuen uns da auf eure Zuschriften. In der nächsten Woche, wie gesagt, alles zu Promis unter Palmen. Ich schaue auch bestimmt ganz, ganz viel Fernsehen. Ich habe meine Hausarbeiten hinter mir. Das heißt, für mich geht das Quarantäneleben jetzt erst wirklich los. Ich bin sehr gespannt, was da alles auf mich zukommt. Ich werde mir auch mal diese ganzen Quarantäne-Shows anschauen am Wochenende und dann nächste Woche mal Bericht erstatten, was da lief bei Andy Born. Oha. Ich danke dir auf jeden Fall wieder fürs Dasein. War mir wie immer eine große Freude.
Ja, mir auch. Vielen Dank.
Du bist hoffentlich dann bald wieder da, um uns dann auch Bericht zu erstatten, was du während dieser ganzen Quarantänezeit alles schaust und guckst und was auch immer, was du machst und so. Nächste Woche, wie gesagt, alles zu Promis unter Palmen. Schaut Fernsehen, bleibt zu Hause, bleibt gesund und wir hören uns dann, wie gesagt, nächste Woche wieder. Jetzt wieder im wöchentlichen Rhythmus. Wir sind zurück, endlich wieder. Deswegen jetzt am besten abschalten.